Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees heute mit einer Sendung zu den Verleihungen der Preise der Leipziger Buchmesse, die zur untypischen Zeit bereits ab 9.05 Uhr morgens bei den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur stattgefunden haben. Anders als in den vergangenen Jahren wurden die Preise also nicht während der Donnerstagssendung des Büchermarktes verliehen, zur gleichen Zeit unten eine Etage tiefer in der großen Halle der Leipziger Messe. Und die Gewinner stehen damit fest mit Pieke Biermann für ihre Übersetzung des amerikanischen Romans Oreo von Fran Ross, mit Bettina Hitzers Krebsfühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, und in der Kategorie Belletristik mit dem Favoriten Lutz Seiler und Stern 111. Mit mir im Studio ist Literaturkritiker Christoph Schröder, der aus Frankfurt zum Deutschlandfunk nach Köln angereist ist. Guten Tag, Herr Schröder.
Guten Tag, Herr Drees.
Juror Tobias Lehmkuhl hat die Preisvergabe an die Übersetzerin Pieke Biermann begründet mit den Worten:
Außen schwarz und innen weiß, so sieht nicht nur ein Oreo-Keks aus. Zwischen zwei Hauttypen und Milieuschichten verpappt ist auch Christine, die Tochter einer schwarzen Mutter und eines weißen Juden namens Schwarz. Christines Geschichte ist dabei vor allem eines kunterbunt. Zwischen Mythologie, Rassismuskritik, Slapstick und Psychoanalyse-Satire changierend, brennt Fran Ross in Oreo zudem ein sprachliches Feuerwerk ab, das seinesgleichen sucht. Jüdische Ausdrücke, Gossenslang und akademisches Highbrow-Palaver stellen die Übersetzung vor enorme Herausforderungen. Pieke Biermann hat sie bravourös gelöst und das halsbrecherische Tempo dieser durch New York rasenden, rotzfrechen und oberschlauen Superfrau mit großem Erfindungsreichtum in ein Deutsch gebracht, das eine solch schrill schöne Vielgestalt auf so engem Raum selten gesehen hat.
Tobias Lehmkuhl mit der Jurybegründung zur Preisvergabe an Übersetzerin Pieke Biermann. Christoph Schröder, in welcher Weise ist diese Ehrung bemerkenswert?
Die Preisverleihung im Bereich Übersetzung ist ja immer bemerkenswert, allein schon deswegen, weil sie existiert. Das muss man ja schon mal klar sagen. Das ist sehr ehrenwert und auch sehr schön, wie ich finde, dass der Preis der Leipziger Buchmesse die Übersetzerinnen und Übersetzer nicht vergisst. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man sich anschaut, wer in den vergangenen Jahren seit 2005 mit diesen Preisen ausgezeichnet wurde, könnte man schon davon sprechen, dass das vielleicht eine minimale Mogelpackung ist, wenn man sieht, dass Bücher, die aus dem Rumänischen, aus dem Chinesischen, aus dem Hebräischen und einmal aus dem Altkatalanischen übersetzt wurden, prämiert wurden, kann man möglicherweise in Frage stellen, ob die Jurorinnen und Juroren dieser Sprachen tatsächlich mächtig sind. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht, glaube ich, darum, Wertschätzung zu zeigen dafür, dass diese Bücher überhaupt ins Deutsche übersetzt werden, dass sie da sind. Und aus dieser Perspektive finde ich diese Preisverleihung auch sehr, sehr gut. Und dieses Buch, das ein Kultbuch ist in den USA, 1974 erschienen, die Autorin ist 1985 gestorben. Diese Auszeichnung sollte auf jeden Fall sehr berechtigt und sehr verdient sein, denke ich.
Der Büchermarkt hat bereits Oreo von Fran Ross rezensiert. Antje Strubel hat das für uns gemacht. Wie hat sie ihr Urteil begründet? Denn schon dort im Dezember des vergangenen Jahres wurde im Büchermarkt diese Übersetzung hochgelobt.
Ja, also Antje Reivig-Strubel hat tatsächlich vor allem auch die Übersetzung gelobt, denn dieses Buch strotzt nur so von sprachlichen Witz, von Lautmalereien, von Wortspielen. Davon lebt dieses Buch auch. Und es ist eine sehr radikale Groteske. Es zeigt Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, aber alles überhöht. Und das macht das alles natürlich nur noch umso kenntlicher. Und so ein lautes und anarchisches Buch, das in der Originalsprache schon sehr verdreht und auch sehr kunstvoll ist, ins Deutsche zu übersetzen, ist natürlich eine besondere Leistung.
Das heißt, Oreo von Fran Ross wird durch den Gewinn des Preises der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung zu einer neuen, zu einer weiteren Aufmerksamkeit finden. Und Gleiches gilt dann auch für die nächste Kategorie, für das Sachbuch und für Krebsfühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts von Bettina Hitzer. Sie konnte sich durchsetzen gegen die vier weiteren Nominierten, Armin Aziz, Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft, die von Jan Wenzel herausgegebene Text-Bild-Anthologie, das Jahr 1990 freilegen, und ja auch gegen zwei Biografien, nämlich einmal Michael Martens Im Brand der Welten über Ivo Andrić, ein europäisches Leben, sowie Hilma af Klint, die Menschheit in Erstaunen versetzen von Julia Voss. Und auch diese Preisvergabe an Krebs fühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, wurde von der Jury begründet, in diesem Fall von Juror Jens Biski.
Bettina Hitzer zeichnet die Geschichte dieser Erkrankung so umfassend nach, wie es bisher noch nicht geschehen ist. Sie schreibt dabei Gesellschaftsgeschichte, Emotionsgeschichte und Mediengeschichte zugleich. Ihr Buch beleuchtet, wie unterschiedlich im 20. Jahrhundert in Deutschland Krebs erforscht, besprochen und erlebt worden ist. Dabei zeigt die Historikerin auf, welchem gesellschaftlichen Wandel der Umgang mit der Krankheit unterlag, wie sich der Umgang mit Gefühlen veränderte.
Juror Jens Biski über das hier in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnete Krebsfühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts von Bettina Hitzer. Christoph Schröder, mit was für einem Buch haben wir es in dem Fall zu tun?
Ja, das ist ein Gang durch die Kulturgeschichte einer Krankheit, die uns ja von jeher sehr stark beschäftigt. Ich weiß, zurzeit beschäftigt uns und die Öffentlichkeit eine andere Krankheit sehr stark, aber ich wage dennoch zu behaupten, dass es niemanden gibt, der nicht in irgendeiner Weise schon biografisch mit dieser Krankheit Krebs in irgendeiner Form befasst gewesen ist, durch Verwandte, durch Freunde, durch Bekannte. Und es ist auch eine Erzählung vom medizinischen und gesellschaftlichen Umgang mit dem Krebs. Und da erfährt man tatsächlich hochinteressante Dinge, wenn man den historischen Verlauf betrachtet, wie im Laufe der vergangenen Jahrzehnte im 20. Jahrhundert mit dieser Krankheit umgegangen wurde.
Es ist tatsächlich so, es wurde auch in vielen Rezensionen, die im Vorlauf dieser Preisvergabe bereits veröffentlicht worden sind, angemerkt, dass diese Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, die nun ausgezeichnet ist, so besonders erscheint, weil sie eher wenig bekannte Aspekte dieser Erkrankung Krebs thematisiert. Welche sind das beispielsweise, Herr Schröder?
Man konnte sich denken, dass im Nationalsozialismus natürlich eine Krebserkrankung dahingehend betrachtet wurde, dass man gesagt hat, die richtige Lebensführung und auch die richtige Gesinnung hält gesund. In der DDR war es dann so, dass man das Ideal hatte der aufgeklärten Frau und dass die Prophylaxe sozusagen zu einem positiven Bild der Emanzipation gehörte. Und in den 70er Jahren, das ist auch sehr interessant, weil Susan Sonntag natürlich auch mit ihrem berühmten Essay dagegen angeschrieben hat, hat man Krebs auch gerne in so einem leicht esoterischen Turn als ein Zeichen nicht aufgearbeiteter Emotionen betrachtet. Das heißt auf gut Deutsch, wer Krebs hat, ist auch ein bisschen selbst dran schuld, weil er seine Traumata nicht genug aufgearbeitet hat. Und das sind alles sehr interessante Aspekte. Und wenn ich einen noch erwähnen darf, den ich besonders irre fand, weil mir das so gar nicht klar war, dass es bis in die 1980er Jahre hinein auch in der Bundesrepublik zumindest eine Tendenz gab, unter älteren Ärzten den Todkranken, unheilbar kranken Krebspatienten nicht zu sagen, dass sie unheilbar krank sind, mit der etwas vagen Begründung, man möchte die Würde des Patienten wahren, man möchte ein Weiterleben in Würde sicherstellen, sodass diese Leute also ohne Diagnose nach Hause geschickt wurden und dann, wie es dann so war, plötzlich und unerwartet starben und überhaupt keine Chance hatten, sich zu verabschieden oder auch, sagen wir mal, ihre Angelegenheiten zu regeln.
So glaubte man immer alles über Krebs zu wissen und erfahren doch durch die Preisvergabe an Krebsfühlen für Bettina Hitzer hier beim Preis der Leipziger Buchmesse doch Neues. Und dieses Buch ist eine Empfehlung, hinter der wir ebenso stehen wie hinter jenem Preisträger Lutz Seiler, der in der Kategorie Belletristik gewonnen hat. Nicht ganz überraschend, er war durchaus Favorit, aber er hat sich in einem überaus starken Feld durchsetzen können. Das hat bereits der diesjährige Kerr-Preisträger Christian Metz vor 2 Tagen im Büchermarkt gesagt. Es ist eine unglaublich starke Liste gewesen. Wer war auf dieser Nominierungsliste für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik?
Ja, in der Tat, ich kann Christian Metz da nur zustimmen. Die Jury hat in diesem Jahr, wie ich finde, wirklich sich selbst die Luxusaufgabe geschaffen, zwischen sehr guten und guten Büchern auswählen zu können. Und das spricht tatsächlich für die Arbeit der Jury. Das muss man ja auch mal sagen, bei derartigen Preisen, bei denen Long- und Shortlists gebildet werden, da wird ja auch häufig auf die Jury eingedroschen. Wir alle sind davon auch nicht frei, gebe ich offen zu. Aber in diesem Jahr im Bereich der Belletristik muss man sagen, mit Ingo Schulze, mit Leif Rand, mit Marit Kames, die fast schon übliche Exotin in diesem Feld war. Die Leipziger Buchmesse, die Preise der Leipziger Buchmesse erlauben ja auch, Lyrikerinnen auszuzeichnen im Gegensatz zum Deutschen Buchpreis. Und mit Verena Güntner, das war ein sehr starkes Feld, das waren allesamt starke literarische Titel. Und man muss ja auch mal sagen, dass eine solche Auswahl von wirklich überdurchschnittlich guten Büchern auch doch dafür spricht, dass es um die deutschsprachige Gegenwartsliteratur vielleicht gar nicht so schlecht bestellt ist, wie es oft auch geraunt wird.
Und überhaupt nicht schlecht bestellt ist die Situation für Lutz Seiler. Wir kennen ihn aus der Lyrik. Er ist mit seinem ersten Prosatext, den er vorgelesen hat, bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur ausgezeichnet worden mit dem Bachmann-Preis. Mit seinem ersten Roman wiederum, mit Crusoe, hat er sogleich den Deutschen Buchpreis vor vielen Jahren bekommen. Und jetzt schreibt er den zweiten Roman und bekommt den Preis der Leipziger Messe. Was ist so besonders an diesem Buch, Herr Schröder? Sie haben alle 5 Bücher gelesen und sind doch auch ein großer Fan, vor allen Dingen von Lutz Seiler.
Ja, das stimmt tatsächlich. So besonders ist an diesem Buch, glaube ich, die Perspektive. Wir haben ja eine Zeit gehabt in der deutschsprachigen Literatur, so auch in den 90er Jahren bis in die Nullerjahre hinein, in der alle auf den großen Wenderoman gewartet haben, der auch gefordert wurde. Bis uns allen aufgegangen ist, möglicherweise brauchen wir nicht den einen großen Wenderoman, sondern vielleicht mehrere Romane, die aus unterschiedlichen Perspektiven so in Partikeln uns dieses Bild der Wende im Jahr 1989 vermitteln. Und da muss man dann sagen, da hat Lutz Seiler noch einmal eine Perspektive gefunden in Stern 111, die es so vielleicht noch nicht gab und die so noch nicht erzählt wurde, nämlich nicht die ganz große Geschichte der Mauerfall etc., sondern eine Community, eine anarchistische Kommune in Prenzlauer Berg in Berlin-Mitte, die sich unmittelbar im November 1989 bildet und in die ein junger Mann aus Gera in Thüringen, wo auch Lutz Seiler geboren wurde, hineinkommt. Wie man sagen kann, der ganze Roman ist deutlich autobiografisch getönt. Und diese Perspektive hatten wir noch nicht und die setzt unserem Bild der Wahrnehmung dieser Wendezeit noch ein weiteres Bild hinzu und noch einen weiteren Aspekt hinzu. Und das ist unter anderem das Bemerkenswerte. Es gibt viel Bemerkenswertes an diesem Buch, unter anderem auch natürlich seine Sprache.
Stern 111, das müssen wir hier im Radio sagen, war ein Radioempfangsgerät der DDR. Auf dem Titel dieses Romans ist eine Version mit goldener Lautsprecherabdeckung zu sehen. Was ist das Besondere daran? Welche Rolle spielt Stern 111? Und wir müssen auch darauf kommen, ein Auto spielt eine wichtige Rolle, ist geradezu die Hauptfigur und eine Ziege.
Ja, genau. Das gehört aber tatsächlich alles zusammen. Also das, was Lutz Seiler auszeichnet, ist, dass er eine ungeheure Beschreibungspotenz hat für die Dingwelt, für Gegenstände, für Werkzeuge, für den Stern 111, für dieses Radio, das so eine Art Anker in die Vergangenheit zurück ist, in die Kindheit zurück und auch zu den Eltern, denn das muss man auch erzählen, in einem parallelen Strang erzählt Lutz Seiler die Geschichte der Eltern von Karl, die sich am 10. November 1989 aus Gera aufmachen in Richtung Westen. Karl fährt sie über die Grenze und die dann eine sozusagen Parallelkarriere als zunächst Hilfskräfte, Ausgebeutete im Westen, die werden auch ein bisschen übers Ohr gehauen. Und auch diese Geschichte wird erzählt. Und diese Dingwelt verbindet die beiden. Also die Werkzeugbank war das Heiligtum des Vaters und auch dieses Auto. Dieses Auto ist ein sogenannter Schiguli. Das ist ein russisches Fabrikat, ein Fiat-Nachbau aus den 70er Jahren in diesem Fall, das noch dazu ganz besonders lackiert ist, nämlich mit einem orangenen Dach und orangenen Zierstreifen. Und mit diesem Auto fährt Karl nach Berlin. Und dort wohnt er auch in den ersten Tagen. Er schläft dann in diesem Auto ein, in der Eiseskälte, hört Radio, solange es noch geht, solange es die Batterie erlaubt, um auch so ein bisschen das Einsamkeitsgefühl vorzubeugen und entgegenzuwirken. Und irgendwann erfriert er fast in diesem Auto und wird eben von Mitgliedern dieser Truppe dann gerettet und mit Ziegenmilch aufgepäppelt, die ihm das Leben rettet. Und das ist die Verbindung zu dieser Ziege, die in diesem Roman immer wieder auftaucht und so ein surreales Paralleldasein führt.
Das klingt ein wenig nach Josef Beuys, muss ich gestehen, wie er dort abgestürzt zu sein scheint und dann mit der Milch eines eher ungewöhnlichen Tieres wieder aufgepäppelt wird. Lutz Seiler war zu Gast bei uns im Studio LCB des Deutschlandfunks und hat dort auch berichtet, was es mit dieser Ziege auf sich hat und wie diese Ziege in Stern 111 zu ihrem Namen gekommen ist.
Es ist ein magisches Tier, es ist ein fantastisches Element im Buch. Und die Ziege, sie war von Anfang an da, die saß plötzlich auf der Rückbank und wollte dazugehören. Und am Anfang hieß sie Bono. Und ich habe dann mit meiner Frau darüber diskutiert und die sagte, nee, also wegen Bono kannst du das eigentlich nicht machen, weil, also U2, diesem Sänger von U2, weil so ironisch ist auch mein Text nicht angelegt, dass man jetzt irgendwelche bekannten Namen als Ziegennamen verwendet. Und außerdem habe ich verstanden, es muss ja auch ein weibliches Tier sein und Dodo lag dann nah. Und dann habe ich mich eben informiert. Also ich habe zwei Hauptquellen. Mein Vater ist mit einer Ziege aufgewachsen, also arme Landbevölkerung. Man sagte, die Kuh des kleinen Mannes ist die Ziege. Und dann gibt es diese Chats. Also man kann lesen, wie Ziegenleute diskutieren, was mit ihrer Ziege gerade ist. Das ist so fesselnd, dass es nicht immer negativ ist, wenn die Ziege meckert. Weil sie meckert immer eigentlich, aber auf verschiedene Art und Weise.
Lutz Seiler im Studio LCB über die Ziege Dodo und wie sie zu ihrem Namen gekommen ist, Christoph Schröder. Es taucht die Ziege auf, es taucht dieser Fiat-Nachbau aus der Sowjetunion auf, es taucht ebenso auf das titelgebende Radio Stern 111. Auch dazu vielleicht eine kleine Geschichte, die Lutz Seiler erzählt hat.
Es ist diese Zeit des Aufbruchs auch im Roman, aber damals war es diese Zeit des Aufbruchs in den Weltraum, also 61 Gagarin, 12. April, glaube ich, in den Weltraum. Und dann hießen die Radios plötzlich Stern. Ja, das ist eine Sehnsucht nach dem Weltraum im Grunde gewesen.
Ich glaube, mit dieser Stelle spüren wir auch direkt, wie weit dieses Buch in die Vergangenheit der 60er Jahre auf der einen Seite reicht. Es scheint aber auch vorauszuweisen ein wenig. Es zeigt den Prenzlauer Berg, so wie wir ihn heute nicht mehr kennen. Und darin liegt ja möglicherweise auch das Ereignis. Es ist nicht der gentrifizierte Bezirk mit den Miethaien, über die alle sprechen.
Nein, es ist ein Bezirk aus verfallenen Häusern mit verfallenen Wohnungen, die man sich aneignet, weil man glaubt, sie gehörten einem auch. Das ist der alte Trick, man nimmt die Wohnung eben in Besitz, man bricht das Schloss auf, guckt, ob jemand in dieser Wohnung wohnt oder nicht. Und falls die Wohnung verlassen ist, baut man ein neues Schloss ein, nimmt den Schlüssel und dann gehört sie eben einem. Und so ist diese ganze Stimmung. Es ist eine Stimmung zu dieser Zeit, November 1989. Der Roman spielt insgesamt über 16 Monate. Am Ende kippt die Stimmung so ein bisschen, aber insgesamt ist es eine Stimmung, in der alles möglich erscheint. Man glaubt, die ganze Welt stünde einem offen. Und das wirkt aus heutiger Perspektive natürlich sehr seltsam, weil wir wissen ja, wie es gekommen ist. Da tauchen dann auch die ersten Miethaie auf und sagen, das sind meine Wohnungen und fangen an, die Miete zu verdoppeln. Aber erst einmal ist die Welt offen und die Zukunft scheint offen. Und diese Stadtguerilla unter der Führung von Hoffi, dem Hirten, dem auch die Ziege gehört, die baut sich eine Kellerkneipe, ein Kellercafé, die Assel. Die hat es auch tatsächlich gegeben in der Oranienburger Straße. Lutz Seiler hat dort auch gekellnert in den 80er Jahren, also Ende der 80er Jahre. Und das ist ein sehr merkwürdiges Soziotop. Da tauchen dann plötzlich Frauen auf, die natürlich Prostituierte sind, Arbeiterinnen nennt man sie, sie sind ja auch Arbeiterinnen, Sexarbeiterinnen natürlich, die tauchen dort auf, die arbeiten tagsüber als Kindergärtnerinnen und dann gibt es plötzlich Russen, Soldaten, die wissen auch nicht mehr so genau, was sie dort eigentlich sollen, warten darauf, dass sie einen Marschbefehl nach Hause bekommen und das ist ein sehr bunt gemischtes Soziotop, das sehr plastisch dargestellt wird, sehr atmosphärisch und in einer sehr, sehr dichten, ungewöhnlichen Sprache.
Sie sagten gerade, Christoph Schröder, es schien alles möglich. Es sind auch viele verrückte Sachen in dieser Wendezeit passiert. Und dass dieser eine Hirte Hoffi heißt, scheint auch nicht rein zufällig zu sein. Lutz Seiler hat im Studio LCB von einer Szene berichtet, die hinterher nicht vorkommt im Roman. In dieser Szene geht es um David Hasselhoff, auch genannt The Hoff. Und wir hören uns das mal an.
Also der Berlin-Roman fing an, Silvester 1990 am Brandenburger Tor. Und der Hauptakt als Unterhaltung oder als Attraktion war David Hasselhoff. Und es gibt einen Film, den man auf YouTube finden kann. David Hasselhoff wird interviewt und so weiter. Und dann soll er I've Been Looking for Freedom singen. Die ersten Töne dieses bekannten Schlagers ertönen. Und Hasselhoff guckt so nach unten. Er hat so eine Lederjacke an, die mit lauter kleinen Lämpchen besetzt ist. Und dann findet er vor dem Bauch einen kleinen Schalter. Und dann schaltet er den ein und dann plötzlich flirren diese kleinen Lämpchen, also die leuchten und machen so Figuren und so. Und das fand ich unheimlich berührend, also wie analog auch. Der hört, jetzt muss ich den Schalter anmachen und dann dieses ganze komische Lied, dann flimmern diese Lämpchen und dann wird er mit einem riesigen Baukran vors Brandenburger Tor geschwenkt, mit seiner Lederlampenjacke.
Lutz Seiler im Studio LCB des Deutschlandfunks in diesem Jahr mit einer Szene, die nicht in dem Roman Stern 111 zu finden ist. Vielen Dank, Christoph Schröder. Und mehr Literatur gibt es heute ab 17.35 Uhr in Kultur heute. Dann wird Maja Elbenreich sprechen mit Karin Schmidt-Friedrichs, der neuen Vorsteherin des Börsenvereins. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.